Musik.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Mir gegenüber sitzt die charismatische Chrissy. Lass mich, ich habe heute gute Laune.
Shit. Mir nicht gegenüber, sondern schräg gegenüber sitzt die kernige Cory. Wenn wir damit wieder anfangen, dann kommt nur Rotz bei raus, wenn ich mich darauf nicht vorbereite.
Ja, offensichtlich.
Die
ist gar nicht mehr im Flow. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das Alphabet nicht durchgezogen
die
hast.
Die chemikalische Cory.
Sagst du Chemie und nicht Chemie?
Nein, ich sag Chemie. Die kausale Cory.
Sind wir denn überhaupt bei K?
Noch lange, schon lange nicht mehr.
Müsste jetzt nicht sowas wie X kommen? Das hätte ich gerne mal gewusst, was du mir da gegeben hättest.
Naja, ich bin froh, dass wir nicht bis X gekommen sind, weil das Einzige, was mir einfällt, ist Xenophob.
Das war übrigens auch mein erster Gedanke und das möchte ich nur wirklich nicht sein.
Und ich meine, dass da nicht so viel positive Auswahl für X war.
Doch mal Adjektive mit X.
Die Xylophonartige.
Ja, Xylophon-Spielende.
Ich meine, das wäre das, dass ich da schon mal geguckt hatte und Sorge hatte, was ich tue, wenn ich bis X komme. Xanthochrom.
Was denn?
Weiß ich nicht. Xanthoderm. X-beinig? Oder X-beliebig?
Toll.
Xenoblastisch. Ich weiß nicht, was ist Xenomorph?
Kannst
Xenophil.
Du das zurück übersetzen in irgendeine andere?
Nee, das ist jetzt einfach nur eine Liste. Ich habe da keine.
Ja, was soll denn xenoplastisch sein?
Du bist X-förmig.
Ja, okay.
Du bist die X-te. Die X-te, Cory. Nee. Also Xenophil könnte ich eventuell, weiß ich nicht, ob das eventuell was positiv, weil viel...
viel ist immer liebend.
Ja, liebend, immer die, liebend oder Freund. Also dementsprechend Xenophil. Also Xenophob ist ja die Angst vor dem Unbekannten.
Ja, vor dem Fremden.
Vor dem Fremden. Also ist Xenophil der Freund oder die Liebe zu Unbekanntem. Dim, 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 dim. Weiter geht's.
Dim.
Musik. Herzlich willkommen.
Listen and repeat und täglich grüßt das Murmeltier. Obwohl, ehrlich gesagt, eigentlich passt es ganz gut zu dem Spirit, den wir jetzt haben, weil Welcome to Halloween Season! Woop, woop!
Oink, oink!
Heute leiten wir die Halloween Season ein. Also ich
Entschuldigung, heute leiten wir sie ein. Hätte auch gepasst.
Du leidest, weil das Wetter schlechter wird.
Oh.
Ich leide nicht. Ich bin voll ready für Einsiedler-Krebsmodus.
Es ist so dunkel, es ist doof. Aber meine neue Wohnung hat ja einen Balkon.
Ja.
Da kann ich mich an den Balkon setzen.
Ja, und dann kannst du dich mit dem Udi raussetzen.
Udi? Ja.
Weil den hatte ich schon lange nicht mehr an.
Ich habe den öfter jetzt letzte Zeit schon wieder an, weil es hier unten so schnell kalt wird.
Ja, aber das fällt mir auch auf, dass es hier bei dir kalt ist.
Mhm.
So. Bei mir ist es dafür, jetzt wird es gerade wieder kalt, weil es die ganze Wärme gestaut hat von den letzten Wochen noch. Anyway, wir sind jetzt in Halloween-Season.
Halloween.
Und deswegen reden wir heute auch nicht über Halloween. Das haben wir schon getan. Da könnt ihr euch mal eine alte Folge zu anhören.
Oh, twink, twink, twink.
Wir reden heute über lebende Mumien.
Lebende Mumien. Okay, ich musste einmal kurz überlegen, warum du ausgerechnet lebende Mumien sagen musstest. Aber ist ja logisch. Also über eine Legende, ein Mythos?
Nee, tatsächlich über existierende Mumien.
Ach, so meinst du?
Ja, so meine ich das.
Ich dachte, du meintest so zombiehaft auferstandene Mumien.
Ja, aber in echt.
Check ich nicht.
Hast du schon mal was von den Mumienmönchen gehört?
Nope.
Okay, ja, dann ist das Thema dieser Folge neu für dich.
Yay!
Wir lernen was Neues. Ja, also, und zwar ist es so, vor allen Dingen 2015 hat dieses Thema Berühmtheit erlangt, weil es eine selbst mumifizierte Mumie eines buddhistischen Mönches gibt, / gab, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollte.
Und der war tot?
Ja, beziehungsweise es gibt Leute, die behaupten, er würde noch leben, weil er in seiner tibetischen Kleidung gefunden wurde. Und was das Spezielle ist an diesen Mumien ist, dass die Menschen alle im Lotussitz gestorben sind.
Aha.
Weswegen sie wie folgt aussehen. Ich zeige dir jetzt ein Bild.
Ja, der hat eine Brille auf. Okay.
Wenn ich das in die Sonne blendet.
Weil er noch lebt.
Vielleicht.
Okay. Dürfen wir das Bild posten?
Ist das frei? Ja, das weiß ich nicht, ob man das so darf. Also, ich habe jetzt hier gerade ein Wikipedia-Bild gezeigt.
Auf jeden Fall ist das also das, was man als Mumie sich vorstellt, aber jemand, der sitzt, aufrecht sitzt oder am Schneidersitz, ne?
Ja, es ist so ein bisschen, finde ich, wie diese Moorleich.
Ja, und der hat halt so ein Gewand an, so ein orangenes. Und
Genau.
dann hat er auch noch eine Taucherbrille auf.
Genau. Offensichtlich.
Vielleicht, falls er noch mal
Haben
ins
die alle
Wasser hüpfen
gedacht, dass
möchte.
das eine voll gute Idee wäre. Ja, und zwar gibt es dieses Phänomen, dass einige Leute behaupten, diese Menschen würden halt noch leben, weil sie so sitzen, wie sie da sitzen. Und also sie wären einfach nur in eine sehr, 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 sehr tiefe Meditation verfallen.
Und ist das irgendwie beweisbar?
Schwer, also im Prinzip spricht vieles dafür, dass sie tatsächlich tot sind.
Okay.
Aber es fällt halt auf, wenn du dir das Bild angeguckt hast, das ist eine Mumie, die ist schon über 100 Jahre alt, dass diese Priester, die das halt machen, eigentlich nicht verwesen. Und es gibt, ich werde hier gleich nochmal eine speziellere vorstellen. Bei der ist es so, dass der hat sich in den 20er Jahren letztes Jahrhundert einmumifizieren lassen. Also den Prozess stelle ich gleich nochmal näher vor. Und der ist halt zweimal ausgebuddelt worden in der Zeit, immer so im Abstand von 30 Jahren, das letzte Mal halt 2002. Und da hat man halt festgestellt, dass er so gut wie nicht verwest ist.
Weiß das nicht der Sinn vom Mumifizieren?
Schon, aber es gibt keine Mumifizierungsflüssigkeit oder so. Es ist jetzt nicht so wie in Ägypten,
Aha.
wo die ganzen Körperflüssigkeiten rausholen und dann haben die immer schön in der Nase rumgerührt, um das Gehirn und so rauszuholen und dann das ganze Blut abgelassen. Es ist tatsächlich so, dass in diesen Mumien zum Teil noch flüssiges Blut gefunden wird. Und bewegbare Gelenke, was für die Zeit sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und das ist tatsächlich biologisch etwas, was nicht erklärbar ist. Und deswegen weiß man nicht so richtig, ob diese Mumien noch leben oder nicht. Ja, jetzt teil mir doch mal deine Gedanken mit.
Ich weiß, also ich bin ein bisschen verwirrt, was die Sache angeht, von wegen man weiß nicht, ob die leben oder nicht, weil es gibt doch ganz klare Indizien für, wenn etwas lebt oder wenn etwas nicht lebt oder nicht.
Ja, und die sind eigentlich deswegen nicht mehr lebensfähig. Aber diese Geschichte mit dem nicht verwesen und warum sie noch Beweglichkeit aufweisen und flüssiges Blut, das ist schon sehr
Das
ungewöhnlich.
ist ungewöhnlich, dann würde ich sagen, das ist echt clever mumifiziert worden, aber ich würde dann persönlich nicht unbedingt das Wort Leben in den Raum werfen.
Einige Gläubige möchten das aber gerne, dass es nur diese Meditation ist.
Ah, da ist mein Problem.
Ah,
Na, okay.
sprich dich aus.
Nee, Kontroversen und so.
Ach so, über diese Brücke möchtest du heute nicht gehen?
Nein, ich bleibe davor stehen, ich erkenne das Warnzeichen und akzeptiere dieses und lasse dich jetzt weiterreden.
Also 2015 erreichten die halt auf, also erregten die halt Aufsehen, weil halt die eine Mumie da geklaut wurde. Und die sollte auf dem Schwarzmarkt vertickt werden. Ist übrigens gar keine so kluge Idee. Also das kann zu einer Gefängnisstrafe mit bis zu, also in der Mongolei passiert, muss ich nochmal dazu sagen, 12 Jahren geahndet werden in einer Geldstrafe von bis zu 40.000 Euro.
Ich würde pauschal in den Raum werfen wollen, dass Schwarzmarkt an sich nicht so eine gute Idee ist.
Findest du?
Weil wenn geschnappt, dann Problem.
Korrekt.
Ja, gut, dann sind wir uns da einig.
Ja.
Ich wollte das nur noch mal.
Ja, und ich habe das halt rausgesucht, weil ich die Diskussion eigentlich so ein bisschen irrsinnig finde mit diesem lebendig sein oder nicht. Für ganz viele Gläubige ist das aber so. Es gibt einen bekannten Vertreter, von dem ich ja jetzt gerade eben schon geredet habe. Und zwar heißt der Dashi Dorje Itigelo. Der war ein geistliches Oberhaupt der Buddhisten. Und hat halt deswegen Bekanntheit erreicht, weil als er 2002 das letzte Mal jetzt exhumiert wurde, er nach 75 Jahren so gut wie keine Verwesungsspuren aufwies. Was halt für eine sehr erfolgreiche Praxis der Selbstmumifizierung spricht und dazu führt, dass er deswegen auch in den Status des Buddha erhoben wird. Weil das ein sehr, sehr langes, schmerzreiches Verfahren ist, das ich gleich nochmal erzählen werde, wie man diese Selbstmumifizierung erreicht. Jetzt bin ich ein bisschen hintergerissen, ob ich erst was zu Itigelo erzähle oder erst was zu dem Verfahren.
Würde gerne das Verfahren jetzt erstmal hören.
Okay.
Sag's mir.
Also, das Verfahren nennt sich aus dem Japanischen, deswegen bestimmt nicht korrekt ausgesprochen, so bear with, Shoku Shinbutsu
Okay.
und geht davon aus, dass man durch Schmerzen und Selbstverleugnung den Weg ins Nirvana und den Zustand eines Buddhas erreichen kann. Dieser Weg wurde vor allen Dingen von Priestern beschrieben, aber weil er so grausam ist, eigentlich seit 1907 als verboten gilt. Wurde vor allen Dingen in Japan gemacht und in den Grenzregionen, dann ne, Buddhismus und Mongolei, da unten die russische Grenze und so. Da ist auch der Etigelo übrigens her, aus der Region. Da gab es einige, die diese Praxis noch bis in die 20er Jahre dann reingemacht haben. Aber eigentlich ist sie seit 1907 offiziell verboten, weil sie so grausam ist. Und zwar besteht dieses Selbstmumifizierungsverfahren aus insgesamt 3 Abschnitten, die jeweils 1000 Tage dauern. Und wird oft eingeleitet, wenn...
1000 Tage?
Ja, 3-mal. Rechne das mal bitte in Jahre um. Das habe ich gestern nämlich nicht mehr gemacht.
Das sind 2,5, 3 Jahre? Ja, nee, mehr 3 Jahre? 365 Tage.
Reicht das dann? Naja, das sind nicht ganz 3 Jahre.
Sind nicht ganz 3 Jahre, aber es sind zwischen 2 und 3 Jahren irgendwo.
Ja, und wenn sie dann merken irgendwie, dass sie sich das Lebensende nähert, was ich übrigens krass finde, weil es ja 3 mal 1000 Tage sind, also insgesamt ja fast 10 Jahre,
oh Gott,
die sich damit auseinandersetzen,
aha,
fangen sie an, Vorbereitungen zu treffen. Und damit halt diese Selbstmumifizierung erfolgreich ist, und ich sagte ja gerade schon, Kern der Sache ist ja vor allen Dingen Selbstkasteiung. Das heißt, in den ersten 10 Tagen werden die Priester auf eine spezielle Diät gesetzt, die nur noch aus Nüssen und Samen bestehen, die sie selber finden müssen in der Umgebung. Und wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts.
Oh Gott. Dann wohnen die irgendwo an einem Berg anstelle von Wald oder sonstiges.
Genau, weil zusätzlich in dieser Phase sie sich auch großen Härten aussetzen müssen. Also dieses ganz klassische, ich stehe unter eiskaltem Wasser und meditiere für Stunden.
Krass.
Das sind die ersten 1000 Tage.
Ja.
In den zweiten 1000 Tagen wird die Nahrungsaufnahme noch weiter reduziert. Und die Priester ernähren sich nur noch von Rinden und Wurzeln von Nadelbäumen sowie einem Tee, der aus dem Urushi-Baum gemacht wird, der zusätzlich noch Erbrechen auslöst, zu verstärktem Urinieren führt und zu verstärkter Transpiration, damit der Körper schön entwässert.
Mhm.
Das heißt, der Körper magert ab und entwässert sich. Und zeitgleich soll der Tee auch noch dafür sorgen, dass der Körper giftig wird, sodass er nicht von Maden zerfressen wird. Das sind die zweiten 1000 Tage. Für die dritten 1000 Tage wird der Priester in eine Gruft eingeschlossen, die so groß ist wie er, wenn er im Lotus sitzt.
Mhm.
Und da ist das Einzige, was er noch hat, eine Luftversorgung und eine kleine Glocke. Und jeden Tag muss er einmal bimmeln, dann wissen die Leute, dass er noch lebt.
Mhm.
Und wenn er nicht mehr bimmelt, dann wissen die Leute, oh, er ist wahrscheinlich jetzt gestorben. Aber die 1000 Tage werden trotzdem noch bis zum Ende abgewartet. Und danach wird die Gruft wieder geöffnet und man guckt, ob er verwest ist oder nicht.
Boah.
Und wenn er nicht verwest ist, dann sind die früher rausgenommen worden, wurden in Schreine gesetzt, weil sie dann den Buddha-Status ja erreicht haben,
ja,
und wurden dann verehrt. Wenn sie verwest sind, was in den meisten Fällen eigentlich der Fall war, dann sind sie trotzdem noch verehrt worden, weil sie so viel
Leid auf sich genommen haben,
genau, aber haben halt den Status des Buddha nicht erreicht.
Und dann wurden sie halt beigesetzt?
Ja.
Und das alles beruht aber auf dieser Glaubensrichtung. Also das
ist ein Teil der Buddha-Lehre.
Dass genau das Leid und das alles dann zum Nirvana führt.
Ja.
Krass, heftig. Ich gehe mal davon aus, überstanden haben die das dann hauptsächlich dadurch, dass sie meditiert haben. Mhm. Dass sie sich in diesen tiefen Meditationsstatus dann gebracht haben, damit sie, weil ich meine, ansonsten würde doch der Überlebensinstinkt eintreten, oder nicht?
Ja, also in dem Fall muss ja tatsächlich der Geist über den Körper siegen.
Genau.
Weil alleine diese ersten 1000 Tage, zweiten 1000 Tage, also diese ersten 2000 Tage da, die würden mich, also du isst ja fast nichts mehr.
Ja, genau. Und
du
wenn
isst fast nichts mehr und trinkst nur noch giftigen Tee. Yay!
Ja, und dieses Entwässern und der ganze Kram, dass du wirklich einfach pauschal deinen Körper dazu zwingst, sich selber zu töten.
Ja. Also da. Du bereitest dich aktiv jahrelang auf deinen eigenen Tod vor.
Ja, das ist das Spiel, Ziel des Spiels quasi.
Genau.
Krass. Also so grausam das klingt, aber es ist ja eine heftige Selbstbeherrschung, die damit spielt, ne? Ja, okay. Aber das ist, warte, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das verboten?
Ja, 1907.
1907.
Davor war das durchaus gängige Praxis. Ich habe auch irgendwo meine Zahl, warte mal.
Ja.
Ich glaube, es gibt irgendwie sowas wie 850 dokumentierte Fälle und immer noch irgendwie 100 Mumien oder so, die existieren jetzt gegenwärtig.
Mhm. Aber alles von vor der Zeit oder gibt es...
Nee, alles von vor der Zeit. Es gibt keine aktuellen, außer der halt da geklaut wurde 2015.
Mhm.
Der ist halt aus den 20ern und soll einer der Schüler von diesem Dashi Dorsho Itigelo gewesen sein. Und der Itigelo ist halt so der bekannteste Fall gerade von... weil der das auch erst später noch gemacht hat, halt in den 20er Jahren, der das erfolgreich durchgeführt hat. Das ist quasi so der Letzte, deswegen hat er so ein bisschen Berühmtheit erreicht.
Also der letzte, der bekannt, so Erfolg bekannt ist, ist das erfolgreiche, aber es könnte sein, dass es noch Dunkelziffern gibt.
Davon ist auszugehen.
Ja, und also Leute, die es vielleicht nicht geschafft haben, selbst nach 1907.
Ja, du weißt ja auch nicht, also jetzt kenne ich mich natürlich in der japanischen Kultur sehr schlecht aus, aber ich stelle mir durchaus vor, dass es recht viele Bergdörfer auch noch gibt, stellenweise, die ja vor allen Dingen sich durch die buddhistischen Tempel kennzeichnen. Das ist ja schon weit verbreitet, ne? Auch dieses zum Schrein gehen und
Und
so.
generell im asiatischen Raum, ne?
Im asiatischen Raum, genau. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass sie das vielleicht immer noch machen, obwohl sie das nicht sollen.
Da dürfen sie sich nicht erwischen lassen, ne?
Ja.
Aber ich meine, selbst wenn sie erwischt werden und jemand hat es geschafft in den Buddha-Status, was will die Regierung dann machen?
Ja, das
Den
ist,
verhaften können sie nicht mehr.
nee, eben, das ist halt auch so ein bisschen, also es ist halt so ein bisschen die Frage auch, die sich mir, also klar, im Prinzip ist es gut, dass es, also ich finde es gut, dass es verboten ist, weil es halt so ein krasses, weil man sich halt selber so viel Schmerz zufügt, ne?
Ja, genau, es ist wirklich ein Leidensweg.
Genau, aber am Ende des Tages ist auch das eine Entscheidung, ne? Aber das ist halt über diese Jahre, ist schon
Es
krass.
ist aber vor allen Dingen auch eine Entscheidung, die nur den Einzelnen betrifft. Und das Verbot, was ausgesprochen wurde, ist ja eigentlich auch dann einfach diese Annahme, ich muss mich über deine Freiheit der Selbstentscheidung hinwegsetzen, weil ich als Außenstehender glaube, dich schützen zu können. Wohingegen, wenn man das aus der Sicht des Buddhismus dann sieht, dieser Lehre, dann wird er ja quasi aufgehalten, ins Nirvana zu gelangen. Und das ist ja eigentlich total der, ja, vom Kopf gestoßen einfach im Endeffekt, dass man sagt, du nimmst mir mein Recht weg, in meiner Glaubensrichtung etwas zu erreichen, was sehr, sehr schwer erreichbar ist, aber was hinterher zu was super Gutem führen kann.
Ja, wobei man sagen muss, dass das nur einer der Wege ist, ne?
Okay.
So, das ist jetzt nicht ausschließlich der einzige Weg, ins Nirvana zu
Na,
gelangen oder den Buddha-Status zu erreichen.
aber die, wie ist, weißt du das von der Lehre her, wie das ist, wenn die dann verwesen zum Beispiel, trotzdem finden die trotzdem dadurch den Weg ins Nirvana, kriegen nur diesen Buddha-Status nicht, oder?
Ja, genau. Also das schon, aber sie kriegen den Buddha-Status
Okay,
nicht.
alles klar. Also nicht, dass es hinterher ist, von wegen ja blöd gelaufen.
Nee, er ist
Das
nur
war's für
halt,
dich.
genau, er ist halt einfach kein wahrer Buddha. Also
Okay.
den Status kriegt er einfach
Ja,
nicht.
gut.
So, was ja das Ultimative ist, was die aber eigentlich erreichen wollen.
Ja, na, das ist klar, nur ich fände es halt noch viel tragischer, wenn für, ja, ich meine, beweisen kann es keiner, aber für die Glaubensanhänger wirklich auf dem Spiel steht, überhaupt den Weg ins Nirvana zu finden.
Ja.
Wenn du verwest wirst, dann hast du es halt nicht geschafft.
Aber ich glaube, diese letzte Phase finde ich auch richtig krass, wenn du da so lebendig eingegraben wirst. Ich meine, davon mal abgesehen, dass die ja so, super schwach sein müssen.
Ja.
Und dann da ja noch unter Umständen monatelang im Lotussitz in dieser Gruft zu sitzen und da immer diese Klingel zu klingeln.
Ja, wahrscheinlich irgendwann bist du ja so schwach, dass du die gar nicht mehr klingeln kannst, aber noch am Leben bist.
Ja, aber deswegen warten sie dann auch die Zeit ab, ne? Damit dann wirklich auch klar ist, ob du mumifiziert bist oder nicht. Aber daher stammt auch diese Diskussion, ne, deswegen mit der lebendigen Mumie, ob er denn jetzt auch wirklich tot ist oder nicht, weil vielleicht ist er einfach so tief in der Meditation drinne, dass man ihn noch wiedererwecken könnte.
In dem Moment, in dem er nicht mehr klingelt, drin ist aber das noch nicht geöffnet wurde, ist er Schrödingers Bruder. Haha, sehr gut, er lebt und er ist tot.
Erklär das doch nochmal unseren Zuhörern, nur falls sie sich an Schrödingers Katze nicht erinnern.
Das ist in der Physik eine Theorie, dass wenn, also es ist keine Katze jemals zu Schaden gekommen anhand dieser Theorie, das war einfach nur ein Gedankenexperiment. Aber der Gedanke ist, wenn ich eine Katze in eine Box sperre, wo auch Gift drin ist, wo dieses Gift halt ausströmen kann, um diese Katze rein theoretisch zu töten. Aber solange ich die Kiste nicht öffne, ist die Katze gleichzeitig lebendig und tot. Bis ich sie öffne, dann bekomme ich ein definitives Urteil. Das ist jetzt wahrscheinlich super simpel dargestellt, aber im Kern ist das, was ich verstanden habe von Schrödingers Katze. Schrödinger als der Besitzer der Katze und derjenige, der dieses Gedankenexperiment durchgeführt.
Aber nur weil du nicht weißt, ne? Was los ist, ne?
Genau, also du
Ja.
kannst, es geht ja da, also der Fokus, den ich da jetzt drin sehe, ist unter anderem halt die Beweislage. Weil du kannst es halt nicht mit Sicherheit sagen, ist sie tot oder am lebendig, solange die Kiste geschlossen ist. Ich kann das Definitive und wenn das Gift tatsächlich ausgeströmt ist, dann wird sie tot sein. Das weiß ich halt erst in dem Moment, in dem ich die Kiste öffne. Also ist sie in dem Moment, solange die Kiste verschlossen ist, sowohl lebendig als auch tot. Und dementsprechend haben wir Schrödingers Buddha, solange
Korrekt.
die nicht aus der Gruft rausgeholt wurden.
Ja, und da fangen ja dann die Gläubigen an zu sagen, dass es
Die
immer noch
Gläubigen sind alle Physiker.
Schrödingers Bruder ist, weil wir nicht wissen, ob er tot ist oder nicht.
Ja. Dashi
Itigelo, genau. Der ist 1852 geboren worden
1852, ja.
Genau, und fing an, mit 16 Jahren sich aktiv für Religion zu interessieren und die auch zu praktizieren. Und ist 1911 zum Lama ernannt worden. Das ist ja immer ein Oberhaupt einer buddhistischen Gemeinde. Also deswegen der Dalai Lama ist einer von Lamas, aber es gibt nicht den Lama.
Okay, da kommt meine westliche Ignoranz wieder bei raus.
Ja, meine auch. Ich
nie
muss
drüber
sagen,
nachgedacht.
Ja, ich auch nicht.
Ah, okay, alles klar, aber
da
ergibt Sinn.
dachte ich so, oh ja, es macht irgendwie Sinn.
Ja.
Ja.
Okay, alles klar.
Genau, so. Und der hat sich halt im Ersten Weltkrieg oder zu Zeiten des Ersten Weltkrieges sehr stark für den Buddhismus in Russland engagiert und ist dann aber am Ende geflohen, als er merkte, dass es halt Richtung Sowjetunion ging, weil er da die Religionsfreiheit halt bedroht sah.
Ja.
Und hat sich deswegen in diese südliche Grenzregion in Richtung China dann verlagert und hat von da aus seine Lehren betrieben. Und ist halt deswegen in dieser Region immer noch so bekannt, weil er halt in seinem Testament verfügt hat, dass er im Lotussitz bestattet werden soll und er angeblich nicht diese Sogu Shinto Butsu, das Ritual, durchgeführt hat, sondern einfach gesagt hat, pack mich in diesen Lotussitz rein und dann ist gut, weil er gemerkt hat, dass es anfing zu Ende zu gehen und er hat sich gedacht, er hat nicht so super viel Zeit, deswegen schafft er dieses ganze Ritual nicht. Man hat deswegen versucht, mit äußeren Maßnahmen das Ganze oder die zur Konservierung seines Leichnams beizutragen. Zum einen hat er gesagt, oder er ist dann sitzend in eine Zedernholzkiste verpackt worden, weil Zedernholz dafür bekannt ist, wenig von Insekten zerfressen zu werden. Also es ist ein sehr
widerstandsfähig ist.
Holz, danke.
Gerne.
Genau, und er hat gesagt, er möchte gerne im Abstand mehrerer Jahre mal exhumiert werden, dass sie mal kontrollieren sollen, ob er jetzt diesen Buddha-Status erreicht hat oder nicht. Genau, zusätzlich, um die Konservierung seines Leichnams zu fördern, ist er in Salz eingelegt worden, damit dem Körper Wasser entzogen wird.
Ja.
Und man hat auch einen Entwässerungsgraben um das Hügelgrab, in dem er lag, gezogen. Also, dass das Wasser irgendwo hin kann, dass sich das nicht bei ihm staut.
Ja.
Weil Feuchte ja immer dazu führt, außer du bist im Moor, dann sorgt er die Dichte dafür, dass da nichts passiert, dass du sonst verwest.
Ja.
Also das Problem, das haben ja auch die Ägypter dann gemacht, im Mumifizierungsprozess ist ja immer, du musst die Körperflüssigkeiten loswerden.
Flüssigkeit muss weg.
Genau, deswegen sind ja alle inneren Organe raus, Gehirn raus, Blut wurde ersetzt und dann gib ihm. Dann wurde schön einbalsamiert und dann war klar, dass der Körper konserviert ist.
Ja.
Und man hat ihn dann tatsächlich 1955 und 1973 nochmal exhumiert und festgestellt, keine Verwesung, alles wunderbar. Die Ergebnisse wurden aber erst 2002, wo er das letzte Mal exhumiert wurde, veröffentlicht, weil man so ein bisschen Angst hatte, dass Russland da den Deckel drauf hält, also das kommunistische Russland. Und hat das dann erst deswegen 2002 veröffentlicht, die Ergebnisse. Und auch da hat man wieder festgestellt, 2002, übrigens am 11. September 2002.
Ach krass.
Ja.
Ein Jahr später.
Richtig. Wurde er exhumiert und man hat festgestellt, dass er immer noch so gut wie keine Verwesungsspuren aufweist, weswegen man davon ausgeht, dass er den Buddha-Status zum einen erreicht hat und die Leute haben das so beschrieben, das war recht faszinierend, finde ich, deswegen diese lebende Mumiengeschichte, dass er im Prinzip nach 75 Jahren den Zustand eines Menschen hat, als wenn der erst 36 Stunden tot wäre.
Okay.
Weil die Gelenke und die Haut noch elastisch waren und die Muskeln und inneren Organe gab es auch noch und im Prinzip ansonsten keine Anzeichnung irgendwie von Verwesung. Es hat einfach, der sieht halt so aus wie noch immer. Also.
Aber liegt das nicht daran, dass in diesen Vorkehrungen, die getroffen haben, mit dem Salz und dem ganzen Kram?
Ja, auch, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass nach der Zeit, der er sich so gut erhalten hat. Ne?
Ja,
also
okay.
75 Jahre entspricht 36 Stunden, ist schon krass. Also man kann alle seine Gliedmaßen noch bewegen, seine Haut ist noch elastisch, also wenn du jetzt dran ziehst irgendwie, dann springt die wieder zurück und sein Blut ist sogar noch flüssig.
Ich würde mal gerne testen, ob das die Kombination von Holz und Salz und was weiß ich nicht alles ist. Wenn man was in Salz legt, dann dass das dann gut ist. Weil ich glaube tatsächlich, dass es irgendwo da eine Reaktion ist oder so, die dazu führt, dass das ist. Das mag vielleicht so noch nicht erforscht sein, aber das wird irgendwo diese Vorkehrung gewesen sein.
Ja, und also man wird dieses Rätsel auch nicht ganz bis zum Ende klären können, weil buddhistische Mönche, die den halt jetzt diese Mumie unter ihren Fittichen haben, halt weitere Untersuchungen auch ablehnen. Also die verehren ihn halt immer noch als lebendig. Er gilt als lebende Person, die einfach in einem sehr, sehr tiefen Meditationsstadium ist.
Krass.
abschließende Untersuchung, ob die jetzt also die bestätigen können, ob es sich wirklich um eine Leiche handelt oder um einen Toten,
wäre nicht zugelassen.
Wär nicht zugelassen.
Ja, und das ist ja klar. Also ich meine, wenn ich ein Objekt habe oder eine Person oder ein Wesen, das ich als Buddha verehre oder als höchste Form verehre meines Glaubens, da lasse ich natürlich niemanden ran, weil die können das ja kaputt machen. Stell mir vor, also rein theoretisch könnte man ja sagen, jemand, der nicht daran glaubt, macht dann irgendwas mit dem Körper, dass der dann anfängt zu verwesen oder dass er dann irgendwas Flüssigkeit verliert oder was weiß ich und dann der Status nicht mehr da ist. Also da würde ich dir persönlich wahrscheinlich auch niemanden ranlassen und sagen, den fährst du nicht an mit deinen Fettfingern. So.
Pilger dürfen das übrigens an heiligen Tagen.
Ja, Pilger. Da sind aber auch Leute, die wahrscheinlich sich verstehen, was es damit auf sich hat. Aber so ein Wissenschaftler, der sagt, lass mal gucken, was das
alles damit. Einmal reinschneiden mit dem Skalpell.
Ja, oder schön, weißt du, so mit so einer Nadel mal rein und dann da kommt die Luft alle raus oder so, keine Ahnung. Oh. Nee. Das kann ich verstehen. Da bin ich voll bei denen. Und ich meine, manche Mysterien muss man auch nicht aufdecken.
Aber jetzt muss ich mal, also was mich wundert tatsächlich, als ich das so gelesen habe, das ist ja auch recht bekannt, warum die Filmindustrie sich nicht darauf gestürzt hat, als Mumie, sondern immer diese ägyptischen genommen hat. Ich weiß, dass das recht gruselig ist mit dem Eingewickeltsein und so. Aber jetzt stell mal vor, wenn der nach 75 Jahren tiefer Meditation oder er ist doch tot, da, wenn der einfach aufsteht, also wirklich wie so ein lebender Zombie, das ist doch also, viel krasser.
Ja, als so, weißt du, so dann, du hast dann das ganze Setup von wegen, dass der da im Lotus sitzt und dann irgendwo platziert ist und dann halt verehrt wird. Und auf einmal fängt er sich an zu bewegen.
Ja.
Und auf einmal steht er auf und streckt sich oder sonstige Sachen oder so. Und dann die Leute alle da wild werden. Das wäre natürlich cool, aber ich gehe mal davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass unser westlich geprägtes Bild von Filmen und so weiter einen Film mit asiatischem Kern nicht so zugelassen hätte.
Ja, das stimmt. Aber dann ist wiederum die Frage, warum hat sich die ägyptische Mumie so dabei?
Naja, weil überleg mal, wie viel von ägyptischen Sachen im British Museum sind.
Ach ja, okay.
Na, also die Ausbeutung von bestimmten Regionen für Museen und so weiter in Europa ist ja da. Und dementsprechend ist da die Verbindung wahrscheinlich ein bisschen früher, sei es nur etwas früher oder schneller entstanden als in die asiatische Richtung, sodass man sich dann da darauf gestürzt hat.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich so noch gar nicht verfolgt habe.
Eventuell. Weo, weo.
Alles gar nicht meiner.
Heyo.
Yep. Yep. Ja, aber deswegen ist er immer noch so der bekannteste und wie gesagt, der 2015 auf dem Schwarzmarkt verscheuert werden sollte.
Wurde dann geklaut oder wie ist das?
Ja, aber das nicht der, also das ein Schüler
so,
von ihm.
Ach so, war das, genau.
Das war nicht ganz klar.
Das hattest du gesagt, genau. Genau.
Und das soll angeblich ein Schüler gewesen sein, aber der ist halt ähnlich, also da hat er halt auch diesen Selbstmumifizierung vorgenommen und sollte dann halt so verscharrt werden.
Krass.
Ja. That's it.
Nice. Futter für Albträume, ne? So eine kleine, schöne, mumifizierte Buddha-Leiche.
Ja, jetzt stell dir das mal vor, du hast den da so auf dem Schwarzmarkt gekauft.
Ey, wer kauft sowas auf dem Schwarzmarkt, ganz ehrlich? Ja, also,
der Umschlag auf dem Schwarzmarkt ist mir sowieso ein Rätsel.
Ja, absolut. Was man da kriegen kann, ist immer, stellst du dir das ins Wohnzimmer oder was hast du vor damit?
Ja, das steht unter dem Sehbild von
Rembrandt. Genau. Hey, guck mal, ich habe hier einen Buddha, ich habe hier einen Rembrandt.
Ja, genau. Und das ist nicht so ein nachgemachter Stein, den du da hast. Nee. Und den Bauch, ich habe einen echten Buddha hier sitzen.
Genau, oh Gott. Immer schön. Guten Morgen, Buddha. Was ist denn da, also ich weiß nicht, ob ich den Anfang noch nicht mitgeschnitten hatte, aber es wurde versucht, den auf dem Schwarzmarkt nur zu verkaufen, aber das hat nicht geklappt.
Genau.
Und dann wurden die Täter festgenommen oder ist da irgendwas?
Ja, es war ein Täter in der Mongolei und in seinem Haus wurde das halt gefunden.
Okay.
Und
da hat er auch so, da hat er den einfach sitzen gehabt.
Ja, und der wurde dann halt festgenommen und dann sagte ich ja Geldstrafe oder Gefängnisstrafe.
Genau, das war's. Richtig, ah, genau, das war der Punkt, als ich da auf den Schwarzmarkt an sich problematisch eingegangen bin.
Genau.
Ja.
Und ich frage mich auch, ob das eine Bestellung war.
Schön, Drive-In.
Ja, aber so läuft es ja auch.
Ich hätte gerne ein Buddha-Menü. mit einem Thick Shake.
Also, das ist ein Insider. Das ist ja jetzt nicht so, dass... Also, es gibt ja Sachen, die auf dem Schwarzmarkt geworfen werden, aber es gibt ja halt auch Sachen, die ja gezielt angefragt werden und dann klaut es ja irgendeiner.
Ja, stimmt, genau. Es geht ja so und so rum, ne?
Ja.
Wer weiß, wer vielleicht da den Blick darauf geworfen. Vielleicht ist es auch jemand gewesen, der halt Geld hat und auch demselben Glauben angehört und gesagt hat, von wem ich den bei mir zu Hause oder in meinem, weiß ich, Tempel habe oder sonstiges in meinem privaten.
Einen eigenen.
Genau, dann habe ich den da so und dann kann ich da halt auch hin und ihn verehren. Kann ja sein, dass es jemand war, der tatsächlich dem Glauben angehört. We will never know.
No.
Aber finde ich okay, dass der nicht verkauft wurde, weil auch tote Menschen sind keine Ware.
Das stimmt.
Okay, so.
Gut. That's it.
Vielen Dank.
Gerne.
Wieder mal.
Und jetzt hatten wir schon Vampire, Werwölfe, jetzt haben wir die Mumien auch abgehakt. Check.
Sehr gut. Jetzt haben wir es alle mal durch.
Gucken, was uns noch so einfällt.
Genau.
Ja, dann hören wir uns wieder.
In 2 Wochen.
Bei
Enigma.